Lass uns kurz anstoßen. Der erste Schluck muss ein bisschen gute Laune bringen.
Prost.
Cheers.
Cheers.
Your special day is here at last. This year has gone too fast.
Wir sind in der Nummer 54, ich gebe es zu. Und das Producer-Team hat auf Grundlage von extremer Arbeit einfach das Jubiläum verpasst.
Passiert.
Aber es soll nicht sein, dass wir das ganz unter den Tisch fallen lassen.
Da sind wir übrigens immer noch sauer.
Because today's your day, we're so happy to say.
Ihr habt jetzt ja wahrscheinlich auch erwartet, dass heute der zweite Teil des großen Quizzes kommt, ne?
So ein bisschen vielleicht, ja.
Hättet ihr das gerne gemacht?
Na, absolut.
Nein.
Doch.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Ich dachte mir, weil ihr jetzt so viel Stress hattet, ihr wart in Frankreich.
Ja.
Ihr wart in Frankfurt.
Ja.
Ihr habt wirklich viel, viel gemacht. Alex noch mit seinem Ram. Dass wir uns heute einfach mal so eine ganz gemütliche halbe Sektstunde gönnen und einfach so plaudern und ich, der ja immer nur im Hintergrund sitzt, euch, den Stars von Bikers Paradise, all die Fragen stellen kann, die so aufgelaufen sind bei mir und bei den Hörern.
Ja.
Und wir einfach noch euch ein bisschen besser kennenlernen.
Das finde ich total gut. Eigentlich wäre das gut für so eine Weihnachtsfolge.
Zum ersten Mal. Mein Körper entspannt sich gerade.
Dann ist ja gut. Aber wir müssen noch ganz kurz erklären. Henning ist hier bei uns im Studio, ist Executive Producer. Sowas wie Shook Knight damals bei Death Row Records.
So
ungefähr. Ja, genau. Du rauchst bloß keine Zigarre.
Ja, das stimmt.
Ne? Genau. Und wir stoßen jetzt erstmal an mit Rotkäppchen.
Wir machen nochmal Prost mit Rotkäppchen.
Ja? Wir machen nochmal Prost, Prösterchen.
Aber wir haben auch alle nie gesoffen in der Sendung. Weißt du, habe ich auch gedacht, also es gab noch nie Alkohol.
Ne? Ja, das stimmt.
Das war auch ist eine Premiere heutzutage. Die Flasche muss auch natürlich am Ende der halben Stunde alle sein. Das müssen wir schaffen.
Das schaffen wir schon.
Und ich habe zum Auftakt, ist mir gerade noch auf dem Weg hierher eingefallen, eine Quizfrage muss ich stellen. Weil ich einfach wissen will, ob Alexander Hüfner überhaupt anwesend war auf der Tour de France. Und ich frage einfach zum Auftakt euch beide, wer hat die Bergwertung gewonnen?
Die Bergwertung.
Die Bergwertung. Carapaz.
Korrekt. Kannst du das bestätigen?
Ja, ich kann das bestätigen.
Super. Also ich glaube, heute wäre ein sehr ausgeglichenes Rennen geworden.
Ich hab diese ganzen Gewinner mir noch aufgeschrieben vorhin. Und nochmal immer.
Ja, ich hab's gesehen.
Weihnachten ist es wieder dran.
Es war die Hölle.
Ja, es ist Carapaz. Leute, wir haben heute drei Blöcke vor. Drei Inhaltsblöcke. Das erste ist, ich will ein bisschen was Persönliches von euch wissen.
Okay.
Das zweite ist, ich will noch mal so ein bisschen zurückgucken auf diese 50 Episoden schon. Ja, da ist ja doch einiges passiert. Da würde ich gerne noch mal ein paar Sachen von euch wissen. Und zum dritten habe ich das große Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. Da habt ihr immer zwei Varianten und könnt dann sagen, was euch näher ist, wichtiger ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird kurzweilig. Und wir steigen mit einer ganz persönlichen Frage ein, weil mir aufgefallen ist, ich weiß das nicht. Ich will von euch wissen, was habt ihr eigentlich ursprünglich mal gelernt nach der Schule? Ihr seid ja nicht als Radiomoderator und Journalist und Fotograf dann einfach so in die Welt geplumpst. Wie war eigentlich euer Weg? Bitte kurze Summary. Wer fängt an?
Ich habe Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Gesundheitssport in Magdeburg. Und das war eigentlich Mittel zum Zweck, weil ich Journalist werden wollte, wollte aber Journalistik nicht studieren, sondern ein Volontariat machen, weil das ein bisschen angesehener ist in der Journalismus-Szene. Ja, also das Studium war Mittel zum Zweck. Ich dachte, dann kann ich ein 1A-Sportjournalist werden. Und um ein Volontariat zu bekommen, musst du meistens irgendwas studiert haben. Boah, ich dachte, top, dann werde ich Eurosport-Kommentator. Ist nichts geworden.
Noch nicht.
Noch nicht, ja, das kann sein.
Das ist ja voll interessant. Alex, was war bei dir los nach der Schule?
Ich bin Elektriker geworden.
Nein.
Ich bin Elektriker, das hat auch einen Grund. Ganz einfach, wenn du früher Beleuchter werden wolltest am Theater oder in der Veranstaltungsbranche, dann war die Voraussetzung dafür immer der Beruf als Elektriker. Es gab nämlich damals noch nicht diesen Ausbildungsberuf Veranstaltungstechniker oder Lichttechniker. Und deswegen bin ich Elektriker geworden und bin dann Beleuchter geworden.
Das ist krass.
Und du hast Konzerte beleuchtet?
Konzerte wenig. Ich habe mehr Theater gemacht, Musical und Messen und so.
Okay. Ein Sportwissenschaftler? Du hast das auch zu Ende gemacht, muss ich nur fragen.
Ja, ich habe den Bachelor zu Ende gemacht und dann 2 Jahre Volontariat gemacht. Zum Hörfunkjournalisten nennt sich das.
Und aber du hast das immer noch so im Hinterkopf vielleicht, dass das mit dem Sportjournalismus nochmal was werden könnte?
Ja, also ich bin ja großer MotoGP-Fan, also Motorradrennen, Weltmeisterschaft. So, ja. Da könnte ich locker mitmoderieren und bei der Tour de France ganz genauso. Also so Radrennen könnte ich auch machen. Also ja, habe ich auch voll Bock. Also wenn Eurosport gerade zuhört und ihr Bock drauf habt, nehmt mich.
Na, Jens Vogt ist ja jetzt ein Telefonfreund. Also
ja, genau, stimmt. Wir sind ja ganz nah dran. Wir rücken immer näher.
Cool, wir gehen in eurem Leben noch ein Stückchen zurück. Könnt ihr euch noch an euer erstes Fahrrad erinnern? Was das für eins war? Von wo es kam? Und was für euch das Besondere daran war?
Mein erstes Fahrrad, es muss, glaube ich, zu Ostern gewesen sein. Da war hinter dem Haus eine große Tanne. Und ich konnte da, war da so klein, dass ich da unter die ersten Äste drunter durchgehen konnte. Und ich habe dann nur meine Eier gesucht, so, ne? War ja Ostern, die bemalten Eier. Und dann stand da ein Fahrrad. Und das habe ich dann gar nicht großartig beachtet. Und meine so, Mutti, da steht ein Fahrrad, hat wohl jemand vergessen. So, aber das hätte ich finden sollen. Das war mein Fahrrad. Es war blau und gelb, hatte einen weißen Plastiksattel und hatte natürlich erstmal Stützräder dran. Und irgendwann, als ich dem Fahrrad entwachsen bin, ist dieser Plastiksattel abgebrochen. Und dann brauchte ich unbedingt ein neues Fahrrad. Und dann war es, glaube ich, schon sowas wie so ein kleines Mini-Mountainbike. Also Hardtail, aber vorne Federung. Ah nee, doch nicht. Dann hatte ich ein schwarzes Giant.
So nämlich.
Ohne Federung, das war einfach so ein Stadtfahrrad für Kinder.
Okay.
So, ja.
Alex.
Ob es das erste war, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mal ein weißes Peugeot-Kinderfahrrad besessen.
Oh, geil, was gibt's?
Und zwar lag das daran, ich habe ja so eine Beziehung zu Frankreich. Meine Eltern, mein Vater hat da gearbeitet und wir sind ja da in diesem Militärbezirk aufgewachsen in Berlin und mein Vater ist auch Tourfan und ich glaube, das spielte irgendwie alles zusammen. Wir haben auch immer nur französische Autos gefahren. Mhm. Und es wurde natürlich auch geklaut oder ich habe es irgendwo vergessen oder was auch immer. Aber was eigentlich noch viel spannender ist, wir haben uns als Kids, haben wir uns Bonanza-Räder selber gebaut. Und irgendwie wollten meine Eltern mir nicht so ein Ding kaufen, ne? Und dann sahst du die und das war so, unter Freunden war das der Goldstaub, der Kult, ne? Mhm. Die lange Stütze hinten dran, der Fuchsschwanz, der gebogene große Lenker.
Also mit so einem Schaltknüppel noch in der Mitte?
Der Schaltknüppel.
Mega.
Und das haben wir aber nicht gekriegt und dann haben wir uns wirklich Räder umgebaut, so dass wir uns hinten so eine lange Rückbank also diese Rückenlehne rangeschraubt haben. Und dann haben wir diese Gabeln verlängert. Bei irgendeinem Vater unten im Werkraum haben wir dann mörderisch, irgendwie völlig obergefährlich,
so Schopper draus gemacht.
Und dann sind wir da irgendwie diese kleinen Hügel, die es bei uns da so gab, runtergeballert.
Aber sag mal, wie alt warst du denn da? Ich stelle mir also ein Peugeot-Rad mit 5 oder was? Oder wie alt warst du bei
einem Kinderfahrrad? Ja, irgendwie so, ja, ein Kinderfahrrad.
Das ist ja geil.
Aber ich hatte auch als Jugendlicher immer so eine Idee zum Fahrrad umbauen. Ich war da so voll auf Hip-Hop und Lowrider waren so coole Autos, ne, die so vorne hüpfen. Und ich dachte mir, wäre total cool, wenn ich aus meinem gefederten Fahrrad ein Lowrider-Fahrrad mache, so dass ich, wenn ich trete, das Vorderrad hoch und runter geht mit der Federung. Von der Idee ist es nie zur Umsetzung gekommen. Aber das wollte ich immer mal irgendwie als Sommerprojekt machen, aber mir hat es am Know-how und allem Möglichen gefehlt.
Das hätte ich auch nicht hingekriegt. Aber was ich auch noch erinnern kann, ich habe ein kleines, rotes, sehr hässliches Fahrrad bekommen mit 6, glaube ich. Und als erste war, ich habe die Schutzbleche abgebaut und dann habe ich mit meinem Kumpel Olli im Garten so Modderkuhlen gebaut. Und da sind wir durchgefahren, weil das Ziel war, dass wir möglichst dreckig hin sind, wie so Motocross-Fahrer. Ja, ne? Das war irgendwie, und da bin ich drauf gekommen, weil dieses Fahrrad war nicht herzeigbar. Also da brauchte man nirgendwo mit vorfahren, aber für den Zweck war es geil. Wir bleiben noch im persönlichen Bereich und das geht einmal an Martin, weil das kam auch mehrfach die Frage aus der Hörerschaft. Ne? Und das interessiert mich wirklich auch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber als ich das so las, dachte ich, ja. Die Frage war, seit wann trägst du eigentlich diesen Bart? Was war der Beweggrund, dass er wuchs? Und wird er dich ein Leben lang begleiten?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also angefangen hat das alles, als ich in Magdeburg studiert habe, so Rockmusik gehört, Rockmusikkonzerte besucht. Und da saß ich mit 2 Kumpels, mit Robse und mit Nick im Flower Power. Das ist so eine Kneipe. Und dann haben wir so gesprochen und so, ja, so ein bisschen längere Haare hatten wir dann schon alle. Und ich meine so, ey, so, ich hätte auch gerne so ein Vollbart, ne? Mhm. Und für mich war das total absurd, dann das zu machen. Und die so, ja, dann mach's doch einfach. Mhm. Ich so, ey, das ist ja voll die gute Idee, bin ich überhaupt nicht selber drauf gekommen. Und dann habe ich das gemacht und dann ist so mir der Oberlippenbart immer so in den Mund reingewachsen. Dann habe ich nach außen gemacht und den irgendwie viele, viele Jahre nach außen gezwirbelt. Und dann kam die Corona-Pandemie, alle mussten Masken tragen, inklusive mir. Und dann hat dieser gezwirbelte Bart nicht mehr gehalten. Dann habe ich es einfach weggelassen und seitdem zwirbel ich diesen Oberlippenbart nicht mehr weg. Bin jetzt eher so im Walross-Style angekommen, aber ich finde das auch ganz cool so.
Es ist ja schon ein Markenzeichen geworden, oder?
Ja, ich würde lügen, wenn ich nicht drüber nachgedacht hätte, den auch mal abzunehmen. Aber ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen Schiss davor, mich danach im Spiegel anzugucken.
Ist bestimmt schräg.
Ja, ja, weil ich habe mein Kind seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. So, also ich weiß nicht, wie ich aussehe. So, also von alten Bildern schon, ja, keine Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Ich hatte bis vor ein paar Jahren auch Albträume davon, dass ich mich dazu entschieden habe, mir den Bart abzurasieren und dann total unglücklich war.
Es gibt nicht so Apps vielleicht, wo du das eingeben kannst und dann so
ja, mal vortesten genau, die kannst du wegretuschieren lassen,
geht, oder? Ja, wahrscheinlich. Und ich hätte natürlich auch voll Bock, einfach nur einen Schnauzbart stehen zu haben. So, okay. Das hätte ich richtig Bock drauf.
Ich weiß übrigens gar nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, Henning. Wir werden auf Events immer wieder angesprochen von Hörern, die uns aber, wir machen ja einen Podcast. Und allein nur durch diese Insta-Snippets, die es immer gibt, kennen so viele Menschen unsere Gesichter. Mhm. Und dann ist er natürlich hier Marke, ne, mit Bart. Und das ist irre, wie viele Menschen uns ansprechen.
Ja, das glaube ich.
Mir wurde mal gesagt, dass das auf dem Rennrad ungefähr 4 Watt kostet, mein Bart und die langen Haare.
Das wäre nämlich noch die Nachfrage gewesen. Ja, sonst auf alles achten, jedes Grämmchen. Und dann hast du da so ein Segel im Gesicht. Also das macht keinen Sinn eigentlich.
Ja, ich glaube, als erstes 10 Kilo abspecken, so, dann ist vielleicht noch mal ein paar Watt gespart. Aber ich rasiere mir ja auch nicht die Beine wegen aerodynamischen Zwecken oder sowas. Also
grundsätzlich können wir davon ausgehen, wenn wir uns in 20 Jahren wiedersehen, ist das Ding noch da.
Kann sein. Oder eben Oberlippenbart nur noch. Okay. Aber das dauert, glaube ich, noch ein paar Jährchen.
Wir werden das beobachten. Wir kommen wieder zum Fahrrad. Das hat mich auch interessiert, weil ihr ja so häufig auch über Materialien und so redet hier, ne? Und ich ja mittlerweile von euch auch so infiziert bin, dass ich auch viel zu viel... Also mich hat interessiert, wie viel Geld gebt ihr im Monat für Fahrradequipment aus? Könnt ihr das in etwa überschlagen?
20 Euro.
So, zwei Schläuche oder was?
Nee, das hat einen ganz einfachen Grund. Weil ich krieg das ganze Zeug mittlerweile von den...
Nicht sagen.
Ist so, ja.
Der älteste Influencer der Welt.
Deswegen auch so reich, weil er alles geschenkt kriegt.
Nee, wenn ich irgendwas brauche, rufe ich irgendwo an.
Okay.
Und so, also...
Da will ich auch mal irgendwo wann hinkommen.
Da seid ihr wirklich noch nicht auf einer Höhe, scheinen wir, ne?
Nee. Ich bin aber auch sehr picky, weißt du? Ich will ja von Bianchi gesponsert werden.
Das stimmt.
Und die Italiener sind sehr zugeknöpft.
Picky heißt, man ist wählerisch. Du kaufst ja da alles, was nicht nied- und nagelfest ist.
Sag mal, wo liegst denn du so? Mindestens eine Null dahinter im Monat, schätze ich.
Ja.
Also es gibt Monate, wo mehr passiert und es gibt Monate, wo weniger passiert. Ja, keine Ahnung. Also meine letzte Bestellung war 4 Flaschen fürs Rennrad. 2 Reifen, Sitzpolstercreme zweimal für unterwegs zum Mitnehmen, so beim Bikepacking. Und zack, bumm, bist du da schon wieder bei 200 Euro. Mhm. So. Geht halt schnell. Und das war jetzt nur eine Bestellung.
Sprich, du hast auch kein Limit. Weil ich mache das so, dass ich mir immer so ein Limit setze pro Monat und denke so, ah, das kannst du dir immer leisten pro Monat.
Man kann ein Limit machen? Erklär mal, wie geht denn das?
Na, ich muss das ja auch mit meiner Frau absprechen. Das ist ja ein hartes Regiment. Und da kann ich ja nicht sagen, ich kaufe jeden Monat für 400 Euro Zeugs. Ne? Aber wenn ich dann einen Monat gar nichts kaufe, dann kann ich vielleicht für 200 Euro was kaufen. Ja, weißt du, sowas? Aber das gibt's bei dir nicht.
Was
du,
ich ja für,
bist Instinktkäufer.
Nee, nicht so richtig.
Ich muss ja eine Sache nochmal... Was ich ja bei Henning extrem spannend fand, wie lange er gebraucht hat, um sich für sein neues Fahrrad zu entscheiden. Das
Minute war richtig.
Wie lange? Komm, sag's.
Fast ein Jahr.
Ja.
Und also, im Endeffekt ist es die erste Idee geworden.
Ja, es ist wirklich so.
Aber es ist total legitim. Ich Henning kann das total
hat uns ein Jahr lang erzählt, das fing ja immer so an, was haltet ihr von dem Fahrrad? Das habe ich jetzt entdeckt. Ich habe dir ein Video gesehen und seid ihr da schon mal gefahren? Okay, aber das habe ich jetzt getestet. Da ist, ich weiß auch nicht. Und es ging immer so weiter, jeden Monat. Ja. Und ich dachte irgendwann, Alter, kauft ihr da einfach mal so ein scheiß Rad und fahr. Nein.
Es ging um ein Gravelrad und dann ist es ein rose Backroad geworden.
Tatsächlich, der Golf unter den Rädern, ja.
Und das war auch deine erste Idee.
Ja, das war überhaupt mein erster Kontakt mit dir. Ich habe irgendwann im Wald mal so ein rose Backroad gesehen bei einem anderen Typen und fand das irgendwie schön. Mich hat das irgendwie angesprochen. Manchmal ist das ja so, wie ich eben auch früher den Golf gut fand, als ich mir mein erstes Auto ausgesucht habe. Ne? Manchmal ist es ja so. Und dann habe ich in der Tat, ich glaube, ich habe so 15 bis 20 Räder Probe gefahren. Und ich hatte auch ein neues Hobby gefunden. Ich habe halt jeden Abend, wenn mich alles gelangweilt hat, habe ich mir halt YouTube-Videos über Gravelbikes angeguckt. Das fehlt mir jetzt richtig ein bisschen. Und dann, genau, das hat ja auch Spaß gemacht. Das ist ja irgendwie auch ein Hobby. Ne? Du kennst das ja auch ein bisschen bei so Materialchecks. Und ja, ich bin aber zur ersten Idee zurück. Und das finde ich auch deswegen ganz geil, weil ich endlich auf meinen Bauch gehört habe, ne? Der einfach gesagt hat, und ich bin super happy damit, muss ich sagen. Also
ich kann das total nachempfinden. Als ich mein erstes Bianchi gekauft habe, war das auch so. Ich habe ein Jahr lang drüber nachgedacht. Also das Fahrrad war für mich relativ schnell klar. Ich musste in meinem Kopf nur klar kriegen, fange ich wirklich wieder an mit Rennradfahren? Brauche ich das? Und zu der Zeit muss man sagen, also Bianchi fand ich schon immer toll, weil Fausto Coppi, eines meiner großen Idole, italienischer Rennradfahrer aus den 40er, 50er Jahren und Jan Ulrich auch, dann später auf Bianchi gefahren, extra das Team Bianchi um ihn drumherum gebaut, weil er ja bei Telekom rausgeflogen ist. Und deshalb fand ich Bianchi schon geschichtsträchtig und toll. Mhm. Und dann war bei der Tour de France immer in der Werbung bei Eurosport Bianchi.de Shop. Mhm. Kauf dir jetzt einen Bianchi. Und das habe ich 3 Wochen lang im Sommer immer wieder gesehen und dachte mir so, ja, stimmt. Eigentlich müsste ich mir so ein Bianchi kaufen. Stimmt. Und dann habe ich ein Jahr lang wirklich gewartet und dachte mir dann, ja komm, jetzt mache ich das, weil viel Geld, 2.800 Euro hat das mal gekostet. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens.
Weißt du, was mein Problem ist mit Bianchi?
Was denn?
Die Farbe.
Ja, das ist meine große Liebe, diese Farbe.
Weißt du, was das Problem ist?
Du magst es nicht?
Nee, die Farbe, das ist hübsch. Mhm. Du kannst es aber mit keinen Klamotten kombinieren. Sieht alles albern aus. Jedes Trikot sieht albern aus zu diesem Fahrrad.
Ich finde, es sieht nur albern aus, wenn es nicht darauf abgestimmt ist. Ne? Als Team Jumbo-Visma, die hatten ja selbst am Rahmen dann so ein bisschen Gelb noch mit dran. Und das sieht dann affig aus.
Aber du trägst dann Cross sozusagen, einfach wo du Bock drauf hast und was es gegen ist.
Du trägst so Flux-Weiß-Gelb. Flux-Klamotte, ne? Also ich finde Weiß-Gelb-Schwarz funktioniert ganz gut mit Celeste. Weil Schwarz und Weiß auch an dem Fahrrad so ein bisschen mit dran ist und sonst halt ein bisschen bedeckt. Mhm. Ja, ich finde aber dieses Celeste, das steht einfach für sich. Fertig aus, Mickey Maus.
Finde ich auch sehr schön. Das finde ich aber auch einen schönen Unterschied zwischen euch beiden, dass Alex da so ein bisschen, dem ist das einfach so ein bisschen egal. Du setzt dich auf das drauf, was da ist, ne? Und du bist halt auch ein bisschen der Styler. Oder? Nee, nicht ganz. Na, beim Brompton nicht. Okay, aber beim Gravel- und Rennbereich, da bist du jetzt nicht so der Oberstyler, oder?
Ja, auch weil ich die Räder in der Regel ja geborgt fahre und
oder geschenkt.
Oder, ja, selten, leider ganz selten geschenkt. Ich bin mittlerweile so viel Räder gefahren. Ich habe jetzt keine, ich lege mich nicht mehr fest auf irgendeine Marke.
Mir ist immer dieser Moment von Peter Baumann im Kopf geblieben, wo er abends auf dem Sofa liegt und nicht genau weiß, ob er sein Fahrrad oder den Fernseher angucken soll. Und so geht's mir jetzt auch, ne, mit meinem Golf zu Hause. Ich sitze da abends einfach und denke so, ach Mensch, du bist so schön.
Ja, ist auch ein hübsches Fahrrad, kann man ja nicht sagen. Und ist es genau so, du brauchst Amore für so ein Fahrrad, weil sonst bringt das nichts. Ja. Sonst ist es einfach nur ein Gegenstand. Aber wenn ich auf diesem Fahrrad sitze, was ich aktuell fahre, das Bianchi Aria, dann fühle ich da einfach ganz große Liebe. Und ich fühle mich total wohl. Das ist, als ob ich auf so einem Stressless-Sessel sitze. Es ist bequem. Es passt genau zu mir. Ich fahre das ja auch schon seit 2017, 18. Sind schon ein paar Jahre zusammengekommen. Ja. Es ist einfach toll. Und ich guck auch gerne an mir runter. Ne? Wenn man so in einer aerodynamischen Position ist, guckt man ja runter. Und ich denke mir immer so, geiles Fahrrad, geiles Fahrrad.
Yes. Colin schon mal vormerken, das wird auf jeden Fall ein Trailersatz. Ne? Ich fühle Liebe. Das finde ich sehr schön für vorne. Okay, wir kommen zum nächsten Thema, wo Sonne ist ja auch Schatten. Okay. Ich würde von euch gerne euren schlimmsten Fahrradmoment wissen.
Es ist nicht besonders schlimm. Es gibt so 3 Sachen. Als ich meinen Bianchi quasi relativ neu hatte, so nach einem halben Jahr, hatte ich einen Unfall. Da hat mich ein Transporter übersehen und einfach vorne frontal mitgenommen. War nicht ganz so schlimm, hatte eine angebrochene Rippe. Aber das Schlimmste für mich war, dass das Fahrrad eben 2, 3 Kratzer hatte hintenrum.
Das war wirklich
das Schlimmste.
Ich habe auch einen schönen, schlimmen Moment. Ich habe immer gebrauchte Räder gekauft früher. Und dann hatte ich das erste Mal von Stevens ein Rennrad. Mhm. Das war neu. Und dann bin ich natürlich stolz wie Bolle, irgendwie durch den Grunewald eine Runde gefahren, über auf dem Willi hoch. Und ihr kennt ja beide diese Strecke, da ist der Asphalt zu Ende und dann kommt direkt so eine kleine Kante und dann kommt Bewuchs, Gras, Erde. Und da ich noch nicht so ein guter Techniker war, ich bin dann mit dem Kumpel irgendwie hochgefahren und der ruft irgendwas, ich drehe mich um, verziehe den Lenker, weil ich eben nicht geradeaus fahren konnte, damals noch nicht, mit umdrehen und roll so über diese Kante rüber mit meinem nagelneuen Stevens und mach einen Salto. Und es war nicht, es war peinlich. Es war oberpeinlich, es hat wehgetan. Das Rad hat nur einen kleinen Kratzer bekommen, aber es hat dann eben schon mal so einen scheiß Kratzer gehabt, was ja sehr, sehr, der erste Kratzer tut immer sehr, sehr, sehr weh, sehr weh. Hat dein Gravelbike schon einen?
Na? Erste Fahrt. Oberrohrtasche.
Oh nein.
Nicht abgeklebt.
Ja.
Und dann war da eine Powerbank drin und die hat offensichtlich so geklopft, dass da einfach so eine, also man sieht es nur im Gegenlicht.
Ah, okay.
Aber es nervt mich unendlich, weil wenn ich auf dem Sofa liege, sehe ich diesen Kratzer. Oh, und mein Kumpel guckt an und meint, oh, hier oben hast du aber schon. Ich so, ey, hast du das?
Das Schlimmste. Ja.
Und ganz guter Tipp, wo viele Leute erstmal alles falsch machen, ist abkleben, nicht mit Panzertape. Da können einige Lackschichten mal drunter kaputt gehen. Eher Isolierband oder hier Paket, nicht Beine, Paketband,
auf keinen
sondern
Fall, auf keinen Fall.
Paketband ist ganz
niemals,
schlecht.
Niemals.
Wie heißt das? Tapetenband, ja.
Aber Isolierband geht, oder?
Malerkrepp meine ich. Das. Ja, Isolierband ist super.
Gut, dann würdest doch niemals dein geliebtes Celeste mit Malerkrepp
Ich mache ja Isolierband. Das fällt nicht so auf.
Maler, was erzählst du denn hier? Jetzt fangen die Leute an.
Angemalt dann wahrscheinlich, das Malerkrepp.
Malerkrepp funktioniert.
Das naja, du klebst das erst ab mit Malerkrepp und dann gehst du schon mit dem Pinsel rüber und Wandfarbe.
Mit Edding. So.
Ja, genau.
Okay, schlimmster Moment, alles klar. Der schönste Moment, vielleicht habt ihr ihn gerade erlebt, ich weiß es nicht
mehr. Oh ja,
Schönste Moment.
Der schönste Moment war wirklich, also auf dem Fahrrad, als ich den Galibier hier hochgefahren bin in Frankreich. Das war
vor einer Woche jetzt.
Genau. Mhm. Das war einfach unfassbar. Also ich bin ja vorher schon den Col de la Madeleine, den Telegraph hochgefahren und dann der Galibier. Und alle anderen Berge, die ich in meinem Leben zuvor hochgefahren sind einfach nur Berge. Mhm. Und dieser Galibier ist, als ob der eine eigene Welt für sich ist. Mhm. Und das ist ein Berg, der ist natürlich durch die Tour de France geschichtsaufgeladen, sind andere Berge auch. Aber für mich, weil es jetzt mein erster Kategorie Berg war, den ich jemals befahren bin, und das war einfach unfassbar. Die Landschaft, wie sie sich da verändert und diese Strecke, die ist ja nicht nur Serpentinen hochgeballert wie Alpe d'Huez oder so, sondern die führt durch die Landschaft durch, geht dann mal ein paar Serpentinen, mal ein bisschen steiler, mal etwas weniger steil. Dann dachte ich mir so, oh, eigentlich müsste ich jetzt noch mal kurz anhalten und eine Cola zischen. Und auf einmal kommt da ein Schäferhäuschen mit einem kleinen Stand draußen, wo Käse verkauft wird. Und ich gehe da rein und sag so, im Mülleimer lag schon eine Coca-Cola. Coca-Cola? Und sie so, ja.
Oui.
Oui. Ja, stimmt, die Franzosen sagen oui. Und dann habe ich mir eine Coca-Cola geholt und einen Snickers, habe das weggenascht, habe dann die letzten paar Kilometer nach oben geschafft. Und das ist mir wirklich so krass in Erinnerung geblieben, weil das alles getoppt hat, was ich jemals mit dem Rennrad gemacht habe. Und Alex, du meintest noch, die Abfahrt ist auch krass. Und ich so, krass schön oder krass anstrengend? Was meinst du? Und du so, naja, das wirst du schon sehen. Und die ist wirklich lang. Ich bin viel, viel länger runtergefahren, als ich hochgefahren bin. Also nicht von der Zeit, sondern von den Kilometern.
Okay.
Ultra schnell, aber nicht gefährlich. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das war das Rundum-Sorglos-Paket. Das hat so viel Spaß gemacht, auch wenn es so ultra anstrengend war. Es war ja Bikepacking. Ich hatte noch, weiß nicht, 6-7 Kilo extra noch am Fahrrad dran.
Wie viele Höhenmeter sind das?
2,8 oder sowas.
Aber ist schon fordernd, da hochzufahren.
Ja, ja, und insgesamt hatte meine Etappe 4300 Höhenmeter. Also ich habe ja vorher schon ordentlich was weggewuppt. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen.
Alex?
Mein schönstes Fahrrad, das fällt mir sehr. Ich habe jetzt, wo ihr euch unterhalten habt, habe ich die ganze Zeit schon überlegt, was es sein könnte. Auf jeden Fall hat es mit Natur zu tun, aber ich kann nicht wirklich diesen einen Augenblick benennen, weil ich schon so viele unglaubliche Naturerlebnisse auf dem Fahrrad hatte. Aber eine Sache, die mir auch so in Erinnerung geblieben ist, ist aus dem Nationalpark in den USA, Grand Canyon, eine Abfahrt über 30 Kilometer, wo du quasi aus den Bergen bis auf, ja, Meereshöhe ist es nicht, aber einfach nur fährst und diese Landschaft, du fährst erst in den Bergen und dann plötzlich öffnet sich diese Landschaft und du siehst vor dir eine Ebene in einer unendlichen Weite. Mhm. Das ist ja das, was Amerika kann. Mhm. Wo du das Gefühl hast, es hört nicht mehr auf. Diese Weite, das ist nirgendwo zu Ende und du rollerst da einfach durch, immer weiter, immer weiter, immer weiter und sagst zu dir, lieber Gott, ich möchte, dass das nie aufhört.
Mhm. Schön. Cool. Ey, schöne Geschichten von euch beiden.
Wirklich. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Schöne Sache, die auch mit Fahrrad zu tun hat, aber nicht auf dem Fahrrad passiert ist. Und das ist jetzt auch bei der Tour de France passiert. Ich habe ja Alex da besucht und dann haben wir einen Tag da verbracht. Dann am nächsten Tag kam die Tour-Etappe vorbei. Das war meine erste Etappe. Und dann sind wir am nächsten Morgen weitergefahren, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Jedenfalls war das die erste Etappe, wo ich bei dir mit im Auto saß und mich nicht mit dem Fahrrad fortbewegt habe. Das heißt, also wenn man so während man so drin ist in diesem Abenteuer, checkst du ja gar nicht, dass du gerade das größte Abenteuer deines Lebens irgendwie erlebst. Mhm. Und das war dieser eine Moment, wo ich kurz mal drüber nachdenken konnte, was bisher passiert ist und was passieren wird. Und dann kommst du auch noch auf die großartige Idee, Kraftwerk mit Tour de France im Auto anzumachen.
Geil.
Ein Song, der mich mein ganzes Leben schon begleitet, den ich unfassbar schön finde, den ich in meinem Leben schon 1 Milliarde Mal gehört habe. Und dann kommt dieser Song und ich fange an zu heulen wie ein Schlosshund in diesem Auto.
Ich habe das übrigens gar nicht mitbekommen, das hat mir Nadine im Nachhinein erzählt.
Ja, ja, ich saß ja direkt hinter dir so, ey, da sind alle Emotionen aus mir rausgekommen. Einen Tag vorher diesen Galibier gefahren, meine erste Tour-Etappe live gesehen. Mhm. So, ich bin und vorher bin ich ja über 1000 Kilometer aus meinem Heimatort quasi dahin gefahren. Und dann habe ich erst realisiert, was da gerade passiert und dass es das größte Abenteuer gerade meines Lebens ist. Und ich weiß nicht, ob da noch viel mehr kommen wird, ne? Aber das war unfassbar. Das war ein unfassbarer Moment. Und ich bin echt dankbar, dass du diesen Song angemacht hast, weil sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht gecheckt, was los ist.
Ach, schön. Ey, geil. Da ist die letzte Frage jetzt fast ein bisschen ein Breaker, aber ihr könnt euch kurz halten. Mich würde trotzdem interessieren, ob ihr beide noch irgendeinen vielleicht schon lange gehegten oder auch jetzt gerade entstandenen großen Traum in Verbindung mit dem Fahrrad in euch tragt, auch wenn ihr den vielleicht erst in 20 Jahren oder auch nie realisieren könnt. Gibt's da was?
Es gibt eine Veranstaltung, wo ich schon ganz lange hin will. Und zwar ist das 6-Tage-Rennen Gent, Belgien. Ja, Franzosen, Tour de France, aber die Belgier sind so 6-Tage-Leute und eben Kopfsteinpflaster. Mhm. Und in Gent steht irgendwie, ich glaube, die älteste oder jedenfalls ein ganz altes Oval, 6-Tage-Rennen-Oval. Und da geht 5 Tage immer im Herbst, im Oktober, Anfang November, ist da die Hölle von Gent. Mhm.
Ja, bei mir, ich habe jetzt Blut geleckt mit der World Tour. Ne? Also ich will...
Die ganze Zeit schon.
Also ich will gerne die Frühjahrsklassiker, die Monumente des Radsports mir auch nochmal angucken. Teilweise gibt's da ja auch Jedermann-Rennen, die auch gerne mal mitfahren. Also ich habe so das Gefühl, auch so diese mythischen anderen Tour de France-Berge, Mont Ventoux, Tourmalet, Alpe d'Huez und sowas, will ich auch einmal in meinem Leben gefahren haben, einfach um es gemacht zu haben.
Du warst ja wirklich jetzt das erste Mal in Frankreich, ne?
Ja, das erste Mal in meinem Leben. Ich bin, glaube ich, vorher einmal mit dem Bus durchgefahren oder zweimal.
Wahnsinn.
Aber nie ausgestiegen. Und und ich bin ja großer Italien-Fan und deshalb würde ich auch super gerne den Giro mal erleben.
Vorhin bei unserem Kaffee vor der Sendung immer. Alex, wir fahren nächstes Jahr zum Giro. lass dir was einfallen. Und übrigens, zur Tour fahren wir auch nochmal.
Ich habe aber an seinem Blick gemerkt, er braucht noch eine Woche Abstand, um diese Idee gut zu finden.
War ja auch tolle jetzt, was du alles gemacht hast. Ich habe ja gerade angefangen, das Zeug zu sichten vom Ram in Amerika. Und ich glaube, alleine dafür braucht man eigentlich ein halbes Jahr, um das so ein bisschen zu verarbeiten alles. Also
ich bin ganz ehrlich, also jetzt ist auch irgendwann mal gut. Ich habe so viel gerockt jetzt.
Deswegen auch nur der kleine Wunsch nach Belgien. Weißt du,
kannst du
Zug hinfahren und dann mal ein bisschen gucken. Okay, Leute, das fand ich ganz, ganz toll schon mal. Da war ganz viel drin, finde ich, was wir vorher nicht wussten. Wir kommen jetzt zu unserem Baby Bikers Paradise mal kurz. Ja. Über 50 Sendungen schon gemacht, vor 1,5 Jahren ungefähr ist die Idee unter uns geboren. Ich würde gerne einmal auf die erste Sendung zurückkommen. Was habt ihr eigentlich für Erinnerungen so an diese Phase und an die erste Sendung? Und was hat sich eigentlich für euch jetzt nach 50 Sendungen geändert? Könnt ihr darüber ein bisschen erzählen?
Also ich kann mich gar nicht dran erinnern, was wir in der ersten Sendung gemacht haben.
Ich weiß noch ganz genau, ich war unfassbar aufgeregt.
Wirklich?
Ich glaube, ich war komplett nass geschwitzt nach dieser Sendung, weil ich ja noch nie vor so einem Mikro gesessen habe.
Das stimmt.
Für mich war das ja komplettes Neuland. Ich war fertig. Ich glaube, ich bin schlafen gegangen. Ich war durch, komplett nach dieser einen Sendung.
Ja, also diese Mikrofonsache kenne ich ja von meinem Job, von Flux FM, vom Radio. Von daher war das jetzt keine große Hürde, aber ich finde, ich habe so durch diesen Podcast einen Einblick in diese Fahrradindustrie und in diesen Sport auch bekommen. Also ich bin quasi einen Schritt näher drin, auch vor allem durch dich, Alex, ne, weil du ja ganz viele Leute kennst. Und das finde ich ziemlich cool.
Gab es für euch einen Moment in den 50 oder jetzt ja dann auch 54 Episoden, wo ihr was gehört oder gesagt bekommen habt, was euer eigenes Radfahren nochmal verändert hat?
Naja, es gab immer wieder Statements von Gästen, die mich animiert haben, über bestimmte Dinge nachzudenken oder wo ich auch gesagt habe, ja, du fühlst dich jetzt bestätigt in dem, was du tust, und das sind immer so Impulse oder wo man dann einfach sagt, ja, das probiere ich jetzt aus, das will ich auch machen. Also das ist schon schön.
Ja, ich fand's krass, dass eigentlich mit allen Menschen, die wir hier hatten, immer so ein großer gemeinsamer Nenner da ist und dass man Sachen versteht, weil man Sachen ähnlich macht oder gleich macht, weil man im Fahrrad fährt. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz cool, dass man sich in ganz vielen Sachen, wie du sagst, bestätigt fühlt. Sei es jetzt, wir fahren in der Stadt, wir fahren Rennrad, wir machen einen Abenteuerurlaub mit dem Fahrrad. Das fand ich ziemlich cool.
Mhm. Meine Einstellung zu Regen hat sich ja geändert.
Eine Einstellung zu Regen.
Ja, ihr erinnert euch auch, dass ich letztes Jahr so eine Horrortour hatte, da zur Ostsee oder nach Kopenhagen wollten wir eigentlich. Und ja, wir hatten vorher viel auch über die Angst vor Regen, da hast du dich auch mal lustig drüber gemacht und so, ne? Und gerade gestern Abend war wieder so ein Moment, Ausfahrt irgendwie 65 Kilometer, davon 45 in Sprühregen. Und ich habe aber euren Tipp einfach beherzigt und ich habe weder Regenjacken noch Regenhosen mittlerweile dabei, sondern denke mir irgendwie, das trocknet wieder. Und das ist ehrlich gesagt schon ein Gamechanger für mich, ne? Weil nimmst weniger mit und du hast auch eine andere Einstellung dann zu dem Moment. Das kannst du jetzt natürlich nicht machen, wenn du in Irland bei 12 Grad bist oder
eine
so.
Eine Regenjacke ist schon nicht schlecht, die dabei zu haben, ja.
Aber im Sommer zum Beispiel auch nicht. Und also, ne, das ist so eine Sache, so ja, da hat man so als Laie quasi, als normal Stadtfahrradfahrer ewig drüber nachgedacht. Und das habe ich auf jeden Fall von euch so ein bisschen gelernt, da so ein bisschen eine andere Einstellung sozusagen.
Wir haben dem Henning was beigebracht.
Ja, noch mehr. Also was das Zweite, was ich interessant finde, ist, um das kleine Ding Rad gibt es einfach so viel Fachwissen.
Das ist unfassbar.
Das ist unklar.
Ja, ja. Also, es ist ja auch für uns so ein Universum, wo wir eintauchen und denken so, ach, wir haben ja 50 Folgen gemacht, wir haben ja eigentlich schon alles. Nein, wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt.
Ich wusste nie, dass man Ketten wachst.
So.
Zum Beispiel.
Ja. Ja, auch angefangen bei einer Oda Hassepass damals, die über die Verkehrspolitik gesprochen hat, bis eben zu Jens Vogt, der dann erzählt, dass er keine Berge mehr fährt und nur noch bei gutem Wetter am Wasser. So, weißt du? Also das ist einfach, man kann so viel erfahren, also finde ich großartig. Cool. Ihr habt auch ein paar Aktionen gemacht, wo wir YouTube-Filme draus gemacht haben. Ihr wart ein bisschen auf Outs und Drehs und so. Gibt es da noch eine besondere Erinnerung an irgendwas, was ihr besonders feiert heutzutage?
Also besonders blöd war das ja mit dem Airbag.
Das war nicht besonders blöd.
Du standst daneben.
Das war genial.
Du hast das fantastisch gemacht, Martin. Ich hätte dir das niemals zugetraut. Als wir da auf dieser Wiese standen, dachte ich, das bringt der doch
nicht. Vor allen Dingen, ich war so froh, als er meinte, erstens, ich mach das.
Ja.
Und zweitens, ich mache das alles. Ja. Also du hast ja im Prinzip dreimal, ne?
Ja.
Hast du dich?
Dreimal.
Dreimal. Einmal die Halskrause, einmal den Rookie und dann musstest du normal, weil der Rookie nicht aufgegangen
ist. Genau.
Und ich weiß auch, wie er da stand und ne, mach ich nicht. Nö.
Und die Kameraleute immer so, komm, musst du mal aufpassen, das war irgendwie noch nichts.
Martin, bitte. Martin, nein, mach ich nicht.
Habt ihr gesehen, wer das jetzt nachgemacht hat?
Nein.
Kai Pflaume.
Nicht dein Ernst.
Ja, habe ich so ein Instagram-Video gesehen. Also der fährt ja Rennrad, ne? Das hast du, glaube ich, rausgefunden. Ja. Und seitdem wissen wir das.
Wir haben da die Rechte drauf. Das gibt's ja nicht. Da rufe ich morgen an. Das ist der Pflaume, ey, der ist sich auch, finde ich, zu schade. Cool, dann müssen wir noch kurz in die Zukunft gucken. Wie geht's denn weiter eigentlich mit?
Ja, die nächste Aktion ist, wir fahren auf dem Mond Fahrrad. Die Ersten, die das da machen.
Yes.
Ja, keine Ahnung, wo geht die Reise hin? So ein gesundes, stetiges Wachstum.
Gut.
Ne? Wie man das in der Wirtschaft so sagt.
Ja. Und noch einen guten Partner finden. der uns ein bisschen...
Ja, dass man mal Geld verdient, das wäre gleich ganz geil.
Unterstützt, aber ansonsten, die Themen werden uns nicht ausgehen, so viel sicher.
Und so kreativen Input, wie von Leuten wie dir zum Beispiel, die dann sagen, ey, das wäre doch eine ganz witzige Idee. Und wir so, oh nein. Und im Endeffekt ist es doch geil.
Ja, genau, an alle, die das hören.
Sagen sie
an,
oft, nein.
Das ist ein guter Hinweis. An alle, die das hören, solltet ihr verrückte Ideen haben und ihr braucht zwei Bekloppte, die das umsetzen, schreibt uns.
Ja, definitiv. Sie machen's. Sie machen's. Okay, also halte ich hiermit nochmal kurz fest, ohne dass es schriftlich fixiert ist, auch die nächsten 50 Bikers Paradise sind gesichert.
Na, absolut.
Na, auf jeden Fall.
Kannst du noch eine Null dranhängen.
Sehr gut, das war richtig.
Naja, jetzt machen wir erstmal einmal im 50er-Rhythmus.
Okay. Finde ich auch gut. Okay, wir kommen zum Schluss zum großen Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, ich gebe euch zwei Vorschläge und ihr müsst dann einfach sagen, was ihr bevorzugt oder so. Das eine Thema oder das erste Thema hatten wir schon so ein bisschen. Das ist mir neulich beim Fahren aufgefallen, weil mir beides auf den Sack geht. Also, was ist schlimmer? Der Kratzer am Oberrohr oder ein Geräusch bei der Ausfahrt, das nicht zuzuordnen ist?
Geräusch.
Beide?
Ja.
Okay, das ist ja ist bei mir auch
Geräusche
so.
Ja. Geräusche am Fahrrad, die man nicht zuordnen kann und die vor allen Dingen nicht aufhören. Oder sich vielleicht, oder noch viel schlimmer, die mal aufhören und dann wiederkommen, werde ich wahnsinnig.
Aber man hat es leider dauernd, oder?
Ja, kann passieren. Also wenn alles super läuft, dann nicht. Aber es gibt auch Geräusche, die einfach peinlich sind, wie die quietschende Kette.
Ja,
oder,
ja.
Das Tretlager, da kann man
sprichst
sich ja
du Leute auf der Straße an, wenn die Kette quietscht? Neulich habe ich wirklich so eine Lady an der Armbinde mal gesagt, bisschen Öl.
Habe ich auch schon gemacht.
Habe ich noch nie gemacht.
Habe ich auch schon gemacht. Doch, ey, mach da, lass ein bisschen Fett.
Es
doch,
tut ihm einfach so weh.
Habe Fahrrad.
Ja, cool. 7% Steigung oder harter Gegenwind?
7% Steigung.
7%.
Ja. Also, Gegenwind formt den Charakter, ist nicht umsonst der Spruch so, aber ich finde, Wind ist schon ein ganz schöner Downer.
Ich habe ja mit
gerade wenn man allein unterwegs ist. Ich musste einmal 200 Kilometer zu meinen Eltern gefahren, dachte mir, ja gut, ist Gegenwind, was sollst du machen, ne? Fährst du, war das anstrengend. Und dann, zwei Tage später, ich will zurückfahren nach Berlin, denk mir so, der Wind wird schon noch so stehen. Mein Vater so, übrigens, der Wind hat gedreht. Und ich so, ja gut, der Wind hat gedreht. War wieder 200 Kilometer Gegenwind. Ich dachte, ich sterbe.
Boah, das ist heavy.
Also lieber Wind, Berg hochfahren.
Wind ist extrem fies und ich habe wahnsinnig lange gebraucht, um so eine innere Ruhe oder Fahrtechnik oder irgendwie was zu entwickeln, dass ich nicht durchdrehe bei diesem, weil der kann dich ja kaputt machen, dieser Gegenwind, einfach kopfmäßig. Weil du immer denkst, ich komme nicht vorwärts.
Genau, man muss akzeptieren, dass man dann langsam ist.
Ja. Du musst einfach akzeptieren und eben entsprechend langsamer fahren, dass du einen guten Rhythmus hast und dann einfach sagen, okay, ich trete jetzt mal auf der Stelle ein paar Stunden.
Dafür ist dann natürlich ein Wattmesspedal ganz gut.
Was du jetzt ja hast.
Dann siehst du halt, oh.
Für wie viel Euro nochmal kurz?
Muss ich ja jetzt nicht sagen, 550.
Hat sich aber bewährt, sagst du.
Eben, total. Man kann sich damit sehr gut runterregulieren. Das ist das Schöne. Also du siehst am Berg Situation, du fährst los und irgendwann setzt du so ein Fahrradfahr-High ein. Ja. Und du denkst so, wow, es macht Spaß, ich grinse die ganze Zeit, alles ist gut, so könnte ich den ganzen Tag weiterfahren. Was dann passiert ist, halbe Stunde später denkst du, oh Gott, ist das anstrengend.
Ja.
Und mit diesen Pedalen oder wo auch immer der Wattmesser drin ist, in der Kurbel oder so, checkst du einfach, wie viel drückst du gerade. Und wenn du in diesem Moment, wo es dir extrem gut geht und wo du voll flott unterwegs bist, mal drauf guckst, wie viel du trittst, denkst du so, das halte ich jetzt aber keine halbe Stunde weiter durch.
Sag mal, wo sind wir da so zahlentechnisch bei Martin?
Das ist ja höchst individuell.
Ja, bei dir so?
Also wenn da 150 steht, denke ich mir, das kann ich fast den ganzen Tag fahren.
Okay.
Wenn da 200 steht, dann ist es vielleicht nur noch eine Stunde 30 oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das ja auch noch relativ, bin ja noch relativ neu in diesem Game. Ich weiß auch gar nicht, was ich für einen FDP-Wert habe. Okay. Aber das ist egal.
Und am Galibier, wo kommt man da dann so watttechnisch hin?
Da waren meine Pedale leider der Akku alle. Und weil ich ja 7 Tage lang 10 Stunden auf dem Rad war. Und das waren 1000 Kilometer. Und so eine Akkuladung kommt halt so 1000 Kilometer oder ein bisschen mehr. Und dann wollte ich keine Tiefenentladung haben, dass der Akku irgendwie kaputt geht. Und dann habe ich die auf Flugzeugmodus gestellt. Und habe dann quasi die zweiten 1000 Kilometer ohne diese Pedale gemacht. Das geht natürlich auch. Mhm. Und ich dachte, dann mache ich es nach Puls.
Wie lädst du denn so eine Pedale?
Das ist so ein Magnet mit dran und dann steckst du das dann so ein Stecker mit einem Magnet, das macht dann flupp. Und ich habe dann über Puls gemacht und dachte mir so, ich darf auf keinen Fall über irgendwie 160 kommen, lieber ein bisschen drunter. Und je höher du kommst, desto höher geht ja auch der Puls.
Weil die Luft dünner wird.
Genau, weil die Luft dünner wird und dann fährst du natürlich auch ein bisschen langsamer. Ich habe es versucht, über den Puls zu lösen.
Okay, nächster. Fahrt ihr lieber alleine oder lieber in der Gruppe?
Ja, das ist so eine Frage. Eingespielte Gruppe mit guten Freunden macht mega viel Spaß, aber ich habe auch ganz viel Freude daran, alleine zu fahren.
Mhm. Ja. Geht mir genauso, kann ich nicht beantworten. Ich finde beides cool, aber ich liebe auch diese Einsamkeit auf dem Rad,
ja,
weil du Herr deiner selbst bist und alles selbst bestimmen kannst, dein Tempo. Du brauchst auf nichts, du kannst mal stehen bleiben und irgendwie dir eine Viertelstunde die Landschaft angucken oder du entscheidest selber, wann die Pausen kommen.
Das aber nichts ist schlimmer in eine Gruppe, wo die Interessen auseinandergehen.
Oh, ja. Ne?
Wenn du sagst, auch heute will ich gar nicht so ballern und dann wird irgendwie die ganze Zeit nur 45 gefahren, dann denkst du so, boah, warum mache ich das überhaupt? Oder wenn Leute nichts anzeigen und so, ganz, ganz schlimm, finde ich.
Die kleinste Gruppe ist ja das Ehepaar, ist auch die schwierigste Gruppe, kann ich berichten.
Okay.
Ist die Optik von eurem Rad oder eure eigene Optik wichtiger für euch?
Beides gleich.
Beides, ja, die Kombination. Ist dir schon mal aufgefallen, wir haben zu allen Fragen bisher die gleiche Meinung?
Echt? Hm? Ist ja schrecklich.
Doch, zu allen.
Eigentlich müssen wir Good Cop, Bad Cop spielen, nee, damit es interessant bleibt.
Ja, vor allen Dingen seid ihr auch 20 Jahre auseinander. Ich dachte, das ist ja.
Gleich bei der nächsten.
Okay. Mit wem würdet ihr lieber eine Radtour machen? Mit Jan Ulrich oder mit Lance Armstrong?
Mit Jan Ulrich.
Lance.
Ach, warum?
Warum?
Bauchgefühl gerade. Lance. Ja, auch weil es ein Bad Guy ist und weil vielleicht würde mich mal interessieren, wie der eben nicht ist, wenn man ihn so im Fernsehen sieht. Mhm. Bei Ulle, den hast du ja in so vielen Interviews gesehen, da waren ja auch mal Situationen dabei, wo du gedacht hast, okay, jetzt sieht man ihn mal so in der Tour oder wie er so ehrliche Meinung. Und bei Lance Armstrong, mich würde mal wirklich interessieren, wie der so sich anfühlt, wenn er neben ihm stehst. Mhm. Und bei mir.
Ich finde ja, es gab ja jetzt ganz viele Interviews mit Jan Ulrich, ne, mit seinem in Anführungszeichen Geständnis, wusste ja jeder sofort, ne? Aber abseits von diesen Interviews, wo er über sein Leben nochmal redet und da so picky Fragen beantworten muss, finde ich, wenn er über Radsport spricht, er war dann bei Eurosport im Veloclub und hat dann das war die Galibier-Etappe, glaube ich, und die danach, Rede und Antwort gestanden und hat die Etappe mit analysiert, da hat er ganz anders gesprochen. Da hat er ganz normal gesprochen hat so diese ganzen Inside-Wissen hat er total gut rüberbringen können. Mhm. Das fand ich tausendmal geiler, als wenn er über die schwere Zeit in seinem Leben und Drogenkonsum und sowas reden musste. Ja. So, das konnte ich irgendwann nicht mehr hören. Ulle auf jeden Fall. Ulle ist ein Typ wie du und ich. Weißt du?
Ja, ich habe mir das aber auch wirklich, also ohne Kameras und so, mal so ein bisschen ins Plaudern zu kommen. Und ich finde aber auch Lance Armstrong irgendwie geheimnisvoller. Und das würde mich auch interessieren, ob der auch so eine ganz normale Buddy-Seite hat.
Naja, ich habe ja seine Bücher gelesen natürlich.
Ja, okay.
Also zumindest zwei, glaube ich. Und das war ja Vorbild, Idol, das war ja der den Krebs besiegt hat. Und da gibt's ja immer noch so Sätze, ne, aus diesen Büchern, die werde ich nie vergessen, ne. Mhm. Stell dir vor, Lance Armstrong hat gesagt, stell dir vor, deine Beine sind zwei Kolben, die wie bei einem Motor immer unaufhörlich im gleichen Rhythmus weitertreten. Mhm. Oder andere Satz, Worte wie ein Stein gemeißelt, ne. Der hat gesagt, ein Berg geht gar nicht hoch, ein Berg ist immer gerade, stell dir vor, das ist gerade. War gar recht. Lance Armstrong.
Funktioniert das alles?
Ey.
Das mache ich auch.
Ja, das funktioniert. Merk es gerade.
Es regnet gar nicht. Es ist gar kein Gegenwind.
Ist gar nicht heiß.
Ganz einfach.
Okay, was würde euch vor größere Probleme stellen, wenn unterwegs die Kette reißt oder der Bautenzug reißt? Oder könnt ihr sogar beides easy reparieren?
Also beides ist easy zu reparieren, aber Kette brauchst du entweder, also brauchst du auf jeden Fall einen Nieter und ein Kettenschloss. Das habe ich eigentlich immer mit. Das würde gut funktionieren.
Ja, Funktion habe ich das auch mit,
ja. Ja, ist ein Mini-Teil, wiegt nicht so, kann man einfach easy mitnehmen. Und Bautenzug ist eigentlich auch okay, aber, also wenn es jetzt bei der Schaltung ist, dann kannst du das ja am Schaltwerk wieder einspannen, um einen Gang, der dir irgendwie ganz gut gefällt, quasi einzustellen. Mhm. Und dann kommst du auf jeden Fall wieder nach Hause. Problem dabei ist, du brauchst irgendwie ein Schneidewerkzeug, um den langen Lulatsch da irgendwie abzuschnippeln.
Und das hast du nicht mit?
Das habe ich nicht mit.
Die Frage muss übrigens anders gestellt werden.
Ja, bitte?
Wovor hast du mehr Angst? Mhm. Vor dem Nicht-Bautenzug, sondern ist die Batterie in deinem Schaltgriff alle? Die über Bluetooth dein Schaltwerk schaltest.
Gestern passiert.
Nein. Du hast eine elektronische Schaltung? Und was ist da passiert?
Ja.
Die Batterie war alle.
Ich bin jetzt so 1500 Kilometer gefahren ungefähr und war so selbstherrlich. Ich habe vor einer Woche mal geguckt und da hast du ja so eine App, wo du dann den Zustand siehst deiner Akkus oder deines Akkus. Und das war super, voll im grünen Bereich. Und dann bin ich einfach weitergefahren. Und gestern im Regen, 20 Kilometer vor Ziel, denke ich so,
oh nein.
Los, ist das schon kaputt oder was?
Aber das war dann hinten der Akku. Was hast du? Hast du eine SRAM?
Ja, eine SRAM.
Denn genau. Der SRAM-Akku war alle.
Genau.
Weil ich glaube, darauf achtet man ja noch mehr. Aber ich finde auch besonders tricky sind ja die kleinen Batterien, die du in den Schaltgriffen hast.
Mhm. Weil die Knopfzellen.
Die Knopfzellen.
Ach, die muss man so richtig physisch austauschen dann, ne?
Ja. Ja.
Alter, hast du die auch immer dabei?
Nee.
Sollte man aber wahrscheinlich.
Ja, die halten natürlich entsprechend länger.
Stimmt.
Das Problem war, das hat doch mal, als der Matthias Müller diese Great Divide gemacht hat auf dem Bikepacking-Trail, ne, diese Tausende von Kilometern durch USA, da ist dem das passiert, dass genau diese Knopfzelle alle war in dem Bremsgriff und er wusste aber gar nicht, wo die sitzt, weil das ist, wenn du dich nie damit auseinandersetzt und die haben
das. Das jetzt auch nicht.
Ich glaube, die haben ihm damals das halbe Rad auseinandergebaut, um diese. Und dabei war es dann am Ende relativ einfach, herauszufinden, wie man da rankommt und so. Ja.
Wie kommt man? Alex,
wir müssen mit einem Schaltgriff sitzen.
Aber kommt man da easy ran oder braucht man da irgendwie einen Kreuzer oder irgendwas?
Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da noch nie reingeguckt.
Sehr gut, dass du das sagst.
Und meiner Meinung nach, kannst du das auch über die App auslesen. Das sollte dir angezeigt werden.
Ja, das wird auch. Stimmt, aber auch das habe ich vergessen. Weil also es fuhr so gut die letzten Wochen, dass ich es einfach aus den Augen verloren habe. Wo wir auch bei der nächsten Frage wirklich sind, elektronische Schaltung oder analoge, wie steht ihr dazu?
Wenn ich es mir aussuchen könnte und der Preis keine Rolle spielen würde, würde ich immer elektronisch wählen mittlerweile.
Mhm.
Ich finde es super komfortabel, extrem smooth, so und zuverlässig. Das ist ja das Komische. Du hast zwar erheblich viel mehr Technik am Fahrrad, aber ich finde es unglaublich zuverlässiger, komischerweise.
Ja, das sind die Jahre, die jetzt drauf gekommen sind, ne? Also ich glaube, als du das am Anfang gemacht hast, das hat Marcel Kittel, Topsprinter aus Deutschland, mal, glaube ich, erzählt, die mussten im Team von Shimano die ersten elektronischen Gruppen mal testen. Und das hat dann irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn du diese technologischen Schritte mitmachst, so mit diesen ganzen Kinderkrankheiten, sage ich mal, von der Technik, auch diese Scheibenbremsen, das hat ja am Anfang, war auch ziemlich schwer und sowas. Da haben die dann am Berg dann doch wieder die Rimbrakes genommen, also die Felgenbremsen. Und mittlerweile ist die Technik so weit, dass es da kaum noch einen großartigen Unterschied gibt, beziehungsweise eben diese Technik viel, viel besser geworden ist und die alten, sage ich mal, analogen Zeiten irgendwie schlägt. Mein Herz sagt mittlerweile auch elektronische Schaltung, weil ich mir die Superrekord gekauft habe im Ultra-Mega-Angebot.
Ist die schon angebaut?
Nee, ich habe ja kein Fahrrad dafür.
Ach so, ja, stimmt.
Das liegt immer noch im Karton. Aber so für lange Bikepacking-Sachen würde ich immer eine mechanische Schaltung
nehmen. Ja, aber das Komische ist ja, dass ja auf diesem mega harten Rennen fahren die alle Räder, die man nicht selber reparieren kann. Also alle mega Carbon-Räder mit elektronischen Schaltungen, obwohl das die krassesten Events sind, wo ich immer denke, wenn da wirklich was passiert, bist du am Arsch.
Mhm. Ja, das ist der große Punkt. Ne?
Ist also,
wie du sagst, so eine Felgenbremse und ein Bauenzug und sowas, das kannst du alles zur Not nochmal selber machen.
Ja.
Ich fand es interessant bei meiner einjährigen Recherche, dass fast alle Verkäufer in den Stores immer zu analog geraten haben.
Nein.
Das fand ich abgefahren. Also obwohl die damit wahrscheinlich mehr Geld verdienen, haben die immer gesagt, wenn ich es entscheiden würde, ich würde analog nehmen. Und du, Alex, warst dann eigentlich der Auslöser, der nach der Utah-Tour auch gesagt hat, ich würde immer elektronisch nehmen. Und dann bin ich das auch nochmal Probe gefahren. Und da ist eben der Vorteil von Rose, dass die nicht so teuer sind. Und ich möchte es wirklich nicht missen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Fahrverhalten, gerade wenn du in so Steigungen reingehst und so, das knackert einfach so durch. Aber gestern Abend kam dann eben auch die Quittung. Ne?
Aber immer SRAM und nicht Shimano, weil mich nervt das, dass bei Shimano dieser Akku eingebaut ist.
Ja, was musst du da rausbauen?
Nee, du kannst Fahrrad da nur ein Ladegerät. Und jetzt, ich habe nämlich immer jetzt so einen Ersatzakku, ne?
Mhm.
Den habe ich nicht immer dabei, nicht so, aber bei langen Touren habe ich einen Ersatzakku dabei.
Also bei Shimano ist der Akku fest verbaut, egal wo, irgendwo im Rahmen. Mhm. Und bei SRAM kannst du es rausnehmen.
Genau.
Wie es bei Kampa ist, weiß ich gar nicht, weil ich habe das Paket nie ausgepackt.
Aber das werden wir noch erleben.
Ja, das werden wir noch erleben.
In Sendung, da bin ich sicher. Übernachten, da weiß ich auch gar nicht, wie da eure was ihr lieber mögt. Zelt oder Biwaksack? Wie schlaft ihr?
Ich schlaf gerne im Zelt.
Mhm. Ich hatte ja quasi Freiluftveranstaltung jetzt mal wieder.
Ah, wirklich?
Ja, ja, wir schlafen immer draußen.
Der hat nicht mal einen Biwaksack.
Nee. Einfach nur Schlafsack und Matte.
Ja. Genau.
Und dann holt er, und am nächsten Morgen holt er dir die Ohren voll, dass er jede Nacht friert.
Ach, guck mal.
Also, ja, das liegt daran, das ist ein Sommersack und wir waren halt irgendwie auf 1200 Metern Höhe. Das ist schon mal ein bisschen kühler da, ne? Aber hat funktioniert.
Grundsätzlich für dich völlig fein, so draußen
ja,
zu liegen.
Ja, voll. Total.
Cool, okay. Dann nochmal kurz Frankreich. Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard? Wofür schlägt euer Herz?
Vingegaard.
Ja, bei mir auch. Vingegaard.
Oha.
Also ja. Mittlerweile habe ich meinen Frieden mit Tadej geschlossen. Also am Anfang fand ich ihn so ein bisschen unverschämt. Aber mittlerweile finde ich ihn extrem sympathisch.
Ja.
Und ich finde auch dieses angriffslustige Verhalten noch nicht ätzend, sondern eher belebend. So, weil wir kommen ja aus einer Zeit, wo Team Sky alles totgefahren hat. Mhm. So, ne? Und das ist teilweise immer noch so, nur dass mehrere Teams, gut, in dem Fall jetzt zwei Teams, das auf Augenhöhe betreiben. Und dann kommt es doch wieder auf den einzelnen Fahrer an, wie cool er irgendwie drauf ist. Und das macht er schon ganz gut.
Aber eigentlich ist der Sieger der Herzen Girmay.
Oh, schön.
Okay. Ja, aber der fährt ja nicht auf
Sprint.
GC.
Mhm. Ja, aber der Gewinner des Sprint-Trikots.
Okay. Weil das aber Vingegaard noch mal ganz kurz, ist doch eigentlich ein total langweiliger Typ. Also warum?
Ja, die Interviews sind auch blöd. So.
Ich beurteile jetzt auch nur die Tour, die jetzt gerade war.
Okay.
Und wo ich so denke, wie unfassbar ist das, dass der Mann aus der Intensivstation aufs Rad steigt und sich einfach zu Tode quält, die ganze Zeit irgendeinem hinterherfährt, also Pogacar hinterherfährt, aber nicht aufgibt, sondern bis zur letzten Minute einfach. Und ich bin mir sicher, dass er Schmerzen hatte. Mhm. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute.
Ich finde auch, seine Interviews sind so mehr so Fußballer-like, ne? So Floskeln oder Politiker-like. Das trifft es, glaube ich, noch mehr. So einfach Floskeln runterrocken und immer bloß nichts anmerken lassen. Und Tadej spricht ja so frei von der Leber weg und das ist schon ziemlich cool.
Aber ganz ehrlich, beide Typen sind mir eigentlich zu glatt. Die haben keine Ecken und Kanten, sind beide so Babyface. Vielleicht liegt es jetzt auch an meinem Alter, dass ich ein bisschen mehr Charakter haben will. Aber da sind mir so Typen wie Cavendish.
Die älter sind.
Okay, mal sehen. Cool, interessant. So, jetzt haben wir manchmal ein zweites Thema hier. Heute war es Kraftwerk. Wir hatten Peter hier von den Beatsteaks und so. Ich will noch ganz kurz über Musik sprechen, weil das ja auch immer so ein bisschen unser Traum war, noch den Podcast noch mehr mit Musik zu verknüpfen. Sollten wir vielleicht jetzt bei den zweiten 50 auch nochmal drauf achten.
Ja.
Madonna oder Kylie Minogue?
Madonna.
Madonna.
Geil. Bruce Springsteen oder Bob Dylan?
Oh. Beide scheiße.
Ja! Ja! wobei ich sagen muss, dass Bob Dylan doch eine ganz nette Phase mal hatte, die nicht so nervig ist, wo er mal ein bisschen angefangen hat, Blues richtig zu spielen und elektrisch geworden ist. Da hat er schon ein paar ganz gute Songs gemacht, aber grundsätzlich würde ich beides nicht privat anhören.
Sehr lustig. Ich bin neulich auf einem Geburtstag von einem Vater gewesen, der ist 60 geworden, da hat den ganzen Abend eine Bob Dylan Coverband gespielt. Und da bin ich zu meinen jungen Kollegen am Montag und habe gesagt, oh, gestern Abend hat den ganzen Abend eine Bob Dylan Coverband gespielt und die beiden so, wer ist Bob Dylan? Und da wusste ich, yes, ey, brauchst du, weil ich mag die auch beide nicht. Okay. Kings of Leon oder Black Keys?
Black Keys, unbedingt. Oh, ich hätte so gerne diese Zeit erlebt, als die Black Keys noch relativ klein waren und dann hier im White Trash gespielt haben, also in kleinen Läden. Das erste Mal, als ich die Black Keys gesehen habe, war, glaube in der Arena in Treptow. Mhm. Und das war zu dem Zeitpunkt eine zu große Halle für die zu roughe Musik, auch wenn die da schon, sag ich mal, größer produzierte Musik gemacht haben. Da war ja das Brothers-Album schon draußen, wo sie Grammy für bekommen haben und sowas. Das war schon alles für größere Sachen ausgelegt, aber die haben ganz viele alte Sachen gespielt. Und ich fand, da hat's nicht so ganz hingepasst. Also ich würde die gerne mal in einem kleinen Ambiente sehen, wo also in so einer Garage oder sowas.
Cool.
Oder Kneipe.
Beatsteaks oder die Ärzte?
Beatsteaks.
Beatsteaks, ja.
Die Ärzte habe ich... Die Texte von den Ärzten haben mich fertig gemacht. Ich konnte das nicht. Und ich bin ja über dich, Henning, bin ich zu den Beatsteaks gekommen und ich liebe die. Ich Ärzte ertrage ich die Texte nicht.
Das schon immer.
Das war mir schon immer zu Kindergeburtstag irgendwie. bei den Ärzten. Das
sag ich noch nie. Ich kann mich an einen Text erinnern, ist wahrscheinlich auch nicht mehr politisch korrekt. Gabi gibt eine Party und dann Uwe kotzt ins Blumenbeet.
Das war geil. Das ging gar nicht.
Gut, und jetzt kommt wahrscheinlich die schwerste aller Entweder-Oder-Fragen und ich bin gespannt. Wir kommen nochmal zum Radfahren zurück und zum Podcast, also zu den beiden großen Leidenschaften von euch. Wenn ihr wählen müsst, selber fahren oder übers Fahren sprechen, was wählt ihr?
Selber fahren.
Es muss selber fahren sein, weil ich würde beim drüber reden so viel Bock aufs Fahrradfahren bekommen, dass ich explodieren würde.
Gut, ja.
Das war die richtige Antwort in der letzten Quizfrage. Ich möchte noch einmal mit euch anstoßen. Vielen Dank.
Damit ist die Flasche auch alle.
Auf die nächsten 50. Ne?
Ja,
das auf die nächsten schön. 50. Und ich bin so froh, dass wir keinen Quiz gemacht haben. Danke.
Ey, Bruce, danke. Hast du nicht noch eine Quizfrage vielleicht für Alex?
Lass mich in Ruhe.
Wir könnten die Zollfrage heute nochmal stellen.
Die konnte ich nicht.
Die noch versaut. Ja.
Aber Hauptsache, ihr stellt keine Kilometerfragen von Radwegen in Kopenhagen.
Ein Zoll sind 3 Meter.
Ja, habe ich nicht gesagt.
Ey, tschüss auf jeden Fall.
So, ja,
vielen Dank.
Prost. Das war's mit der Sendung. Hm. Ey, wir müssen ja noch irgendwas.
Spätes Jubiläum.
Klickt uns an, hört uns.
Das macht ihr sowieso gerade.
Und bimmelt die Glocke und wir sehen uns wieder nächste Woche.
Bis Danny.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.